Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von ExpertInnen rund um das Thema Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Wir sind Mai Nguyen, Traumatherapeutin, und Famia Atalanta, Sozialarbeiterin. Wir begleiten dich als Hosts durch diesen Podcast. Dieser Podcast wird dir von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation präsentiert und über Spenden finanziert. Wir wünschen dir viel Inspiration, viel Freude, viele Aha- und Heilungsmomente beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich möchte mir mit dir heute ein Thema anschauen, das sich einige Queens gewünscht haben, wo es tatsächlich auch in der Survivor Queen Community eine sehr rege Diskussion gab und auch viele überraschende Momente, so ein Huch, ich bin damit gar nicht alleine, ihr habt das auch, boah, das ist ja krass. Und das sind ja, finde ich, immer so wundervolle Momente, so verbindende Momente. Ich nenne sie auch gern so MeToo-Momente, ne? So der Moment, wo jemand sagt, ja, das habe ich auch. Oh, krass, echt, du auch? Und man sich ein Stückchen weniger falsch fühlt, ein Stückchen mehr, ja, im Prinzip auf dem Heilungskontinuum so einen Schritt vorwärts gegangen ist und gemerkt hat, boah, krass, okay, das scheint eine normale Traumareaktion zu sein mit mir. Ja, mit mir ist alles in Ordnung. Es ist gar nicht falsch, wie ich gedacht und gefühlt habe. Und langer Teaser, ich möchte mit dir heute darüber sprechen, wie es eigentlich dazu kommt, dass man ambivalente Gefühle den TäterInnen gegenüber hat. Ne? Dass es eben nicht einfach nur ein, oh, der Mensch ist böse und ich bin wütend und sauer und ich hasse ihn, sondern vielleicht auch, ja, so ein Gegengewicht da ist, ein Gefühl von, naja, aber na, ich mag den Menschen und es war ja nicht alles schlecht und so weiter. Und du merkst schon, wir sprechen heute ganz speziell über Täter, über TäterInnen. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass du für dich schaust, ob die Folge heute für dich stimmig ist, ob sie relevant ist, ob es gerade jetzt auf deinem Heilungsweg hilfreich ist oder vielleicht sogar schädlich. Also schau, was für dich richtig ist. Es gibt keinen richtigen und keinen falschen Umgang. Es ist nur die Frage, wie kannst du damit gerade sein? Und wenn es für dich heute gerade nicht stimmig ist, dann schalt gerne ab, hör dir eine andere Folge an, tu dir was anderes Gutes. Und all die jetzt mit dabei bleiben, welcome on board. Wir hüpfen in das Rabbit Hole. Ambivalente Gefühle oder vielleicht sogar multivalente, nicht nur zwei Seiten, sondern ganz, ganz viele Gefühle. Ne? Denn, und jetzt fangen wir direkt mit dem Stereotyp an, Opfer hassen ihre Täter. Bum. Ist natürlich Bullshit. Ne? Stereotype sind ja sehr, sehr vereinfacht und es ist, ich sag mal, ein leichtes Narrativ, ne? Zu sagen, naja, das Opfer, dem ist das passiert, der Täter ist ein böser Mensch und jetzt ist alles natürlich total klar. Ist es natürlich nicht. Warum nicht? Weil die Welt viel komplexer ist, weil TäterInnen häufig aus dem nahen Umfeld kommen. Gerade bei Übergriffen in der Kindheit und Jugend sind über 90% der TäterInnen, der Tatpersonen aus dem nahen Umfeld. Es sind Angehörige, es sind Familie, es sind Eltern, es sind Großeltern, Onkels, Tanten, Geschwister, der beste Freund vom Bruder. Also es sind wirklich einfach Menschen, die einem nahestehen und zu denen man vielleicht schon vor der Tat eine gute Beziehung hatte. Ne? Wo man den Menschen mochte, mit den Menschen Dinge erlebt hat, die schön waren. Und dann ist es natürlich nicht so einfach zu sagen, naja, dann ab dem Moment der Tat ist alles andere vergessen und dieser Mensch ist einfach nur noch böse. Das gibt es auch. Ne? Es gibt auch das, also auch hier nochmal, alles angemessene Reaktionen. Jeder Mensch reagiert anders, jeder Mensch verarbeitet anders. Ja, aber so dieses ganz klassische Boom, ab hier böse, erlebe ich sehr selten. So, sondern es ist eher ein in einer Zwickmühle sitzen. Wie kann denn das sein? Ne? Also eher so eine kognitive Dissonanz, Schwierigkeiten, das zusammenzubringen. Na, auf der einen Seite war der Mensch vielleicht mein liebevoller Vater, der mit mir gespielt hat, der lieb war, der mir Geschenke mitgebracht hat. Wir haben tolle Abenteuer erlebt und Dinge gemacht. Und manchmal war er böse und ist nachts dann irgendwie zu mir ins Bett gekommen. Ne? Und dann haben wir da irgendwie den liebevollen Vater und das Monster. Und bei manchen ist es tatsächlich so, dass sie das dann für sich wirklich so, ich sag mal, dissoziiert verarbeiten, dass sie die beiden Eigenschaften nicht als Teil einer Person sehen, ne, sondern sagen, okay, das war mein Papa und das war, keine Ahnung, sein Trieb, sein irgendwas, ne, und dann finden wir da vielleicht Begründung für. Oder spalten auch die Erinnerung an den Teil ab. Ne? Dann sind wir bei Amnesien, dann sind wir vielleicht auch bei dissoziativen Amnesien und vielleicht sogar auch bei NADIS, also einer dissoziativen Identitätsstörung bzw. Struktur, wo dann wirklich vielleicht sogar ein ganzer Persönlichkeitsanteil diese Erinnerung trägt und ja, im Prinzip wegmacht, also das Alltagsbewusstsein, das nicht präsent hat. Na, also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Und tatsächlich, und ja, ich weiß, es ist immer ein bisschen schwer, da eine Wertung reinzubringen, aber ich sag mal, ein ambivalentes Gefühl, ein Gefühl von, okay, es ist beides da, kann sogar ein relativ gesundes Gefühl sein. Das kann sehr gesund sein, zu sagen, ja, es war halt nicht alles schlecht. Wenn man das nicht wieder als Schutzstrategie nutzt. Ach, Mai, immer wieder, aber wenn, aber dies, aber jenes, wie meine ich das denn jetzt? Wenn wir es schaffen, Dinge zu verarbeiten, wenn wir es schaffen, die Taten zu verarbeiten, die Gefühle, die Erlebnisse, die da passiert sind und das, was es mit uns gemacht hat, wenn wir das schaffen, das zu verarbeiten, dann ist das ganz schön, dann ist das ein Riesenschritt auf unserem Weg der Heilung. Wenn wir diese Verarbeitung aber, ich sag mal, sabotieren, damit, dass wir da so eine Decke drüber legen, mit Sätzen wie, naja, aber so schlimm war es ja nicht. Und naja, aber der war ja auch nett. Und nee, ich möchte den Mensch jetzt nicht als Täter, als Täterin sehen, weil na, wir hatten ja auch schöne Zeiten. Na, also ich glaube, du merkst gerade einen Unterschied darin, wie ich es formuliere, ja, und wie es sich anfühlt. Bei dem einen ist es es darf beides nebeneinander stehen. Ja, es war scheiße, was passiert ist, und da waren auch schöne Sachen. Und dieses sich vermeintlich widersprüchliche Gefühle, Gedanken halten zu können, ist ein ganz, ganz schönes Therapieziel in der Traumaaufarbeitung, ne? Dass es eben nicht schwarz und weiß ist oder nicht schwarz oder weiß ist, sondern es eben schwarz und weiß und damit auch grau und alles dazwischen sein kann. Ne? Also die Fähigkeit, vermeintlich widersprüchliche Gefühle gleichzeitig halten zu können, akzeptieren zu können, dass sie nebeneinander existieren, ist eine ganz, ganz große Stärke versus, wenn wir es nutzen, ne, dieses, ja, aber da waren ja auch schöne Sachen dabei und dann covern wir im Prinzip die Tat und die Heilung und packen da so einen Deckel, so einen Mantel drüber, wo wir gar nicht mehr so richtig rankommen, weil wir ja im Prinzip durch eine Täterloyalität den Täter, die Täterin schützen. Ne? Da habe ich eine ganze Folge zu aufgezeichnet. Also wenn du da mehr zu wissen magst zum Thema Täter in Projekt und Täterloyalität, hör dir gern die extra Folge zu an. Ich habe da eine Auskopplung gemacht, weil ich gemerkt habe, boah, Das ist mir alles zu viel in einer. Aber an der Stelle einfach, ne? Also eine Täterloyalität, also wenn es zu viel ist, wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich aber mit dem Täter verbunden und ich kann das nicht, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich schuldig, ich schäme mich, ich darf das so nicht benennen, ja? Dann ist es potenziell eher schädlich, weil dann steht es ja nicht nebeneinander, sondern dann hüllt das Positive das Negative ein und wir kommen nicht ans Negative ran. Aber da müssen wir, da wollen wir ja rankommen, zumindest Stück für Stück und langsam, um die Trauma-Integration starten zu können oder damit weitermachen zu können. Und vielleicht hast du auch schon mal vom Stockholm-Syndrom gehört. Ja, das ist so... Das kennt man manchmal so aus so Krimiserien, wenn dann wenn ein Opfer entführt wird und das quasi während der Entführung oder auch über die längere Zeit, die es dann vielleicht eingesperrt ist, die Beziehung zum Täter, zur Täterin aufbaut und dann tatsächlich, wenn es am Ende befreit wird, sagt, nee, das ist doch alles in Ordnung und wir mögen uns und vielleicht sind wir ein Paar und alles ist in Ordnung. Sehr überspitzt jetzt, ne? Aber wahrscheinlich hast du schon mal davon gehört, sonst googelst gerne. Da geht's im Prinzip um eine psychische Dynamik, bei der das Opfer sich an den Täter, an die Täterin bindet, ne? Also man ist zum Opfer gemacht worden, zum Beispiel entführt worden, und man ist abhängig, ne? Also wenn ich mich nett verhalte, wenn ich mich unterwerfe, wenn ich das tue, was der Mensch sagt, dann bekomme ich Essen, dann bekomme ich vielleicht sogar Zuneigung. Dann ist es ja ein kluger Mechanismus unseres Systems zu sagen, dann mache ich das doch lieber, anstatt mich weiter dagegen zu wehren. Und dann glauben wir irgendwann wirklich, dass wir das selber wollen. Dann glauben wir wirklich, dass wir eine gute Beziehung, eine gute Bindung zueinander haben, weil, ist ja irgendwie, funktioniert ja alles und ist ja irgendwie ganz nett. So. Das heißt, wir übernehmen aus einem eigentlichen Schutzmechanismus, übernehmen wir eine Beziehung, vielleicht auch eine traumatische Beziehung, ein Trauma-Bonding, zu einer Person, die uns gar nicht gut tut, die eigentlich initial uns was Böses wollte. Und das ist so eine perfide und verzwickte Situation, weil sie uns eben ja dazu bringt zu glauben, dass es doch eigentlich alles gut ist. Ne? Und auch aus so einem Gefühl kann dann dieses Ambivalente entstehen. Und auch da ist es ganz, ganz wichtig hinzuschauen und nachzuspüren, liegt es daran? Ja, also fühle ich eine Verbundenheit zu der Person, weil es ein Schutzmechanismus ist, weil ich mir nicht anders zu helfen wusste, oder fühle ich mich ihr wirklich verbunden? Das ist ja ein Unterschied. Und jetzt wollte ich noch einen Themenkomplex aufmachen, den auch einige Queens diskutiert haben, nämlich das Gegenteil. Nicht, ich bin ambivalent, ne? Ich spüre einerseits das Negative und andererseits das Positive, sondern ich kann nichts Negatives spüren. Ich spüre keine Wut, ich spüre keinen Hass, ich spüre keinen Ärger. Was stimmt mit mir nicht? Also erstmal, ist bei dir alles in Ordnung. Surprise. Ganz oft ist da so, na, ich hole wieder das Stereotyp raus, ne? Opfer muss wütend sein. Ne, da ist oft eine gesellschaftliche Erwartung, ein Druck da, der dann auch oft verinnerlicht wird. Ich sollte doch wütend sein. Ja, wer sagt das? Und warum? Und vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, wenn du mal in einer meiner Gefühlsworkshops warst, dass Wut ein ganz schön komplexes Gefühl ist, was gerade für Queens oft gar nicht so einfach ist. Ne, weil Wut hat oft eine Energie hinten dran, die schwer zu halten ist für Queens. Ne? Viele Queens haben so einen An-Aus-Schalter bei Wut. Das ist nur so ein Schalter, der ist entweder an oder aus und da gibt es nichts dazwischen. Und wenn der an ist, dann ist aber auch Explosion und dann geht aber auch die Welt unter. Dann ist alles wild. So. Und weil dieser Schalter, ne, also weil an so gefährlich ist, haben sie den Schalter ganz oft und ganz lange auf aus. Was ich mit meinen KlientInnen gerne erarbeite, ist, dass wir den Schalter Stück für Stück ersetzen durch so einen Schieberegler, ja, wie auf so einem DJ-Pult, dass du Stück für Stück deine Wut regulieren kannst. Dass es eben nicht ist, entweder bin ich knallewütend oder, oh, weiß nicht, ist mir egal. Also, da einfach zum Verständnis, Wut kann nicht jede so einfach spüren, außer sie ist da vielleicht schon therapeutisch, ja, schon ein bisschen weitergegangen in der Therapie und hat sich den Gefühlen gestellt. Und auf der anderen Seite ist Wut vielleicht auch für dich gar nicht die passende Emotion. Vielleicht hast du eine andere Emotion, die für dich viel passender ist. Vielleicht ist es ein, ja, vielleicht ist es so was, ich will gerade egalitär sagen, aber mir fällt das Wort nicht so richtig ein. Naja, so eine Egalhaltung. Ne? Also vielleicht ist das für dich die viel passendere Haltung. Ne? Gerade wenn es vielleicht jemand war, der, ich sag mal, gesellschaftlich für dich was bedeuten sollte, dein Vater, deine Mutter. Dann ist für dich vielleicht die stimmigere Haltung zu sagen, du bist mir doch egal, was interessierst du mich denn? Ja? Da ist so ein bisschen Wut mit drin, da ist so ein bisschen passive Aggressivität mit drin, aber es ist primär diese Egalhaltung. Ja? Und da einfach die Frage an dich, welche Gefühle sind denn für dich da? Ja? Was ist denn für dich statt Wut vielleicht da, wie sich bei dir dein Ablehnung, dein negatives Gefühl den TäterInnen, der Täterin, dem Täter gegenüber spiegelt. Und was natürlich auch sein kann, dass es ein Selbstschutz ist. Nur dass das Gefühl für dich in Summe einfach, oder das Thema auch, ne, dich mit dem Täter, der Täterin auseinandersetzen, das ist einfach noch zu groß, zu wild, zu, nee, das möchte ich nicht. Und dass da quasi dadurch sich so ein Mantel drum legt und du da einfach gerade nicht so viel spürst. Auch das ist total in Ordnung. Und genau, ich gucke gerade, ob ich noch was vergessen habe. Täterin-Projekte, Täterloyalität, genau, da habe ich dir nochmal eine Auskopplung gemacht, eine einzelne Folge zu, wo wir nochmal ganz explizit darüber sprechen. Genau, und dann sind wir im Prinzip schon bei, wie kannst du damit umgehen? So, also ich hoffe, ich habe dir viele unterschiedliche Facetten aufzeigen können, wie man, ja, wie so Gefühle TäterInnen gegenüber sein können, ne? Positiv, negativ, neutral, ambivalent, multivalent, ganz viel Wut, ganz viel Hass, aber vielleicht auch irgendwie Liebe, Zuneigung, Loyalität. Aber ist es eine echte Loyalität oder ist es ein Schutzmechanismus der Täter-Loyalität? Ist es meine echten Gedanken? Sind es TäterInnen-Projekte? Sind die positiven Erinnerungen, die Dinge, die ich quasi in die Positiv-Waagschale reinwerfe, wirklich da gewesen? Sind sie auch wirklich so groß und so positiv? Oder tue ich das gerade, um irgendwie zu sagen, naja, es ist alles nicht so wild, ne? Also mache ich quasi, gaslighte ich mich im Prinzip selber, ja, also nehme ich mir selbst meine Wahrnehmung weg. Das kann ja ein Schutz sein, weil wenn ich sage, es war nicht so schlimm und der Täter war ja auch ganz nett, dann ist ja auch das, was mir passiert ist, nicht so groß und nicht so wild gewesen, dass ich vielleicht anders heute leben kann damit. Na, also auch da nochmal, ich wünsche dir ganz, ganz viel Neugierde, aber auch ganz, ganz viel Mitgefühl mit dir selber auf, ja, bei der Erforschung deiner Gefühle, deine Haltung dem Täter, der Täterin, den TäterInnen gegenüber. Ja, und am Ende des Tages ist es, ich sag mal, vollkommen egal für den Täter, für die Täterin, wie du das für dich ausmachst, wie du die Beziehung mit ihnen gestaltest. Auch die imaginäre Beziehung, ja. Wir müssen ja auch gar keinen echten Kontakt miteinander haben. Aber wie du das für dich rausklamüserst, in Anführungsstrichen, weil es dein Leben ist, es ist dein Heilungsweg, du hast die Deutungshoheit und es ist ganz, ganz wichtig, dass du für dich deine Gefühle, dein Erleben sortierst. Ah, du merkst, ich komme jetzt hier so ein bisschen ins Erzählen, weil es echt so ein komplexes Thema ist. Ne? Aber ich möchte, dass du weißt, du bist damit nicht alleine. Alles, was ich heute erzählt habe, alles Beispiele, sind echte Beispiele, ja, von KlientInnen, von Queens, mit denen ich gesprochen habe, von Queens aus der Community, alles natürlich anonymisiert. Es ist ein unglaublich komplexes Feld und es ist wichtig, dass du für dich deinen Weg findest, unabhängig davon, was du glaubst, was andere von dir wollen, was die Gesellschaft erwartet, wie du dich verhältst und was vielleicht auch irgendwer, irgendwas in dir erwartet. Ja? Einmal weg mit den Erwartungen und hin zu dir, zum dir erlauben, zu spüren, was du spürst, was du spüren möchtest, was du spüren kannst. Ja? Und ja, ich habe dir noch ein paar Tipps mitgebracht, ein paar Gedanken, wie du vielleicht weitermachen kannst mit dem Thema, wenn du damit weitermachen möchtest. Ja. Und Schritt 1, Surprise, ist das Annehmen. Das Annehmen der Ambivalenz. Wir erlauben, dass positive und negative Gefühle nebeneinander existieren dürfen. Schmerz und Liebe, Wut und Mitgefühl, was auch immer bei dir auf den zwei Seiten in der Waagschale drin liegen. Es darf koexistieren. Und genauso darf es auch sein, dass da in deiner Schmerzschale gerade nichts ist, in der Negativschale und du irgendwie das Gefühl hast, hä, da fehlt doch was. Dann darfst du auch forschen, was stattdessen vielleicht drin liegt. Ich mag dich einladen, deine Gefühle, deine Gedanken bewusst wahrzunehmen, zu benennen, zu reflektieren. Für mich ist ein ganz, ganz wundervolles Werkzeug das Journaling. Ja? Früher hat man es Tagebuchschreiben genannt. Also immer, wenn du was bemerkst, dir dein Buch zur Hand nehmen, egal ob ein physisches oder dein Handy, dein Laptop. Einmal aufschreiben, was dir aufgefallen ist. Und das entweder für dich zu reflektieren oder in einer Therapie, im Coaching. Also für dich einen Weg zu finden, wie du das, was du erlebst, verarbeiten kannst. Ich mag dich einladen, Grenzen zu setzen, dich selber zu schützen, unabhängig davon, ob Wut, Ärger, Hass da ist oder nicht. Es ist so, so wichtig, dass du dich selber schützt, dass du dich selber ernst nimmst. Und das kann ganz, ganz viele Facetten haben. Das kann bedeuten, in Therapie zu gehen. Das kann bedeuten, in Dialog zu gehen mit inneren Anteilen. Das kann aber auch bedeuten, nicht in Dialog zu gehen mit einem Täter-in-Projekt-Anteil, weil es gerade zu gefährlich ist, weil es gerade dich destabilisieren würde, aber du gerade stabil sein musst, weil du eine Klausurenphase hast, weil ein wichtiges Projekt auf Arbeit ist, was auch immer gerade für dich wichtig und relevant ist. Ne? Also das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass Traumaaufarbeitung nicht Prio 1 ist. So, klar ist das toll, wenn du dein Trauma aufarbeitest, aber nicht auf Biegen und Brechen und auf jegliche Kosten, sondern du hast ja immer noch ein Leben abseits vom Trauma. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Ja, und dass du da für dich einen Weg findest, wie du da eine gute Balance finden kannst, dich zu schützen, auf welche Art auch immer, deinen Alltag zu schützen. Vielleicht aber auch durch Kontaktabbruch. Sind deine Gefühle den TäterInnen gegenüber auch davon beeinflusst, dass ihr noch Kontakt habt? Ne? Täterkontakt ist eines so dieser großen Buzzwords in der Traumatherapie, wo es gar nicht so easy ist. Ne? Wenn du noch Kontakt mit der Person hast, dann sind die Chancen hoch, dass da noch eine Täterloyalität irgendwie mit reinspielt, TäterInnen-Projekte, dass da Sachen immer wieder reaktiviert werden. Ne? Wenn dem so ist, dann schau, ob dir das noch gut tut, ob du das so möchtest. Und vielleicht ist die Antwort ja. auch da, es ist dein Leben, es ist dein Aufarbeitungsweg. Inneres Kind, ich habe es schon zwischendrin erwähnt, ich erwähne es auch in der anderen Folge zum Thema Täterprojekte, Täterloyalität. Es ist wichtig, Verständnis für das Damals zu haben, ne? Liebevoll mit dir zu sein, Mitgefühl mit dir zu haben, mit dem Kind damals, das die Entscheidung damals so getroffen hat, ob bewusst oder eher unterbewusst. Und es ist eine sehr, sehr schöne Arbeit mit deinem inneren Kind, mit deinen Ego-States. Ja, da nochmal am besten begleitet gemeinsam hinzuschauen. Und dann, last but not least, schau, wie du mit gesellschaftlicher Erwartungshaltung umgehen möchtest, wenn dann welche an dich herangetragen werden oder du die vielleicht einfach selber in dir trägst. Ne? Ich sollte doch, ich müsste doch, du als Opfer, du müsstest doch. Nee, du musst gar nichts. Das Einzige, was gültig ist, bist du, sind deine Gefühle, deine Wahrnehmung. Die sind wichtig und nach denen mag ich dich einladen, zu handeln und nicht danach, was andere sagen, nicht danach, was du glaubst, wie es sein sollte. Und damit, ja, mag ich die Folge heute abschließen. Du bist nicht alleine. Du bist nie alleine. Also allein, ja, dass du eine Queen bist, dass du ein King bist, dass du ein Queen bist. Mach, dass du nicht alleine bist. Wir sind verdammt viele. Und diese wilden Gefühle mit ambivalent, multivalent, wie auch immer, das ist total normal. Das ist Teil des Heilungsweges. Und ja, es gibt Wege. Es ist wichtig, dass du sie in deinem Tempo gehst und für dich schaust, welche Gefühle zu dir gehören und welche vielleicht noch alte Schutz- und Überlebensstrategien sind, von denen du dich vielleicht langsam lösen magst. Und damit wünsche ich dir viel Neugierde beim, ja, Erforschen dieses Themas.
Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch mehr Menschen ausgespielt wird. Wenn du dich mehr zum Thema Traumaaufarbeitung einlesen magst, lade dir gerne unser E-Book für 0 Euro herunter oder komme zu einem unserer monatlichen Online-Events wie dem traumasensitiven Meditationsabend mit Elena vom Strong Mind Meditation Podcast oder zu unserem Online-Atelier mit unserer Kunsttherapeutin Claudia von der Lind oder zu einem unserer Webinare mit wechselnden Themen und SpeakerInnen. Du merkst schon, wir haben ganz schön viel zu bieten in der Survivor Queen Welt. Alle Links findest du in den Shownotes. Wenn dir unsere Arbeit gefällt und du uns grundsätzlich dabei unterstützen möchtest, dass wir so coole Projekte wie diesen Podcast hier weiterhin kostenlos produzieren und ausstrahlen können, freuen wir uns über eine Spende, vielleicht ja sogar eine regelmäßige. Und wenn es nur 10 oder 15 Euro im Monat sind, das hilft uns als gemeinnützige Organisation schon sehr. Und damit verabschieden wir uns nun von dir und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ciao, Kakao!